Wir sind immer noch in der Osterzeit. Man ist ja so, bei Weihnachten ist ja manchmal so, ne? Dann ist Weihnachten vorbei, dann überlegt man, wie lange bleibt der Baum eigentlich noch stehen, der Nadel schon. An Ostern ist immer die Frage, wann werden die Eier abgenommen. Wir sind noch in der Osterzeit und wir dürfen sie feiern bis Pfingsten, wenn wir möchten. Denn dann erst kommt das nächste große Kapitel der Kirchengeschichte, vorgelagert Himmelfahrt. Aber so lange ist eigentlich Osterzeit. Und deswegen habe ich gesagt, wir wollen heute auf jeden Fall nochmal über die Auferstehung nachdenken. Da kann man ja sowieso nicht oft genug und intensiv drüber nachdenken. Und mir kam der Film Die Passion Christi in den Sinn. Hat jemand ihn schon mal gesehen? Von Mel Gibson, 2004 rausgekommen. Keine einfache Kost. Also wirklich schwer zu ertragen, wenn man vor Augen geführt bekommt, wie Christus vermutlich gelitten hat. Vielleicht war es sogar noch schlimmer als das, was dort gesehen wird. Und Mel Gibson wurde damals geschunden dafür, dass er da so ein Splatter-Movie gemacht hat. Aber möglicherweise war es genau das, was die Römer machten mit Menschen, die gefoltert und gekreuzigt wurden. Denn sie waren Meister darin, Menschen umzubringen. Und die Kreuzigung war gefürchtet. Es gibt bei diesem Film eindrückliche Szenen, ohne Frage. Und es gibt dabei einige, nicht alle Szenen, in denen Bibeltexte wörtlich in Bilder umgewandelt werden. Also in Filmszenen. Teilweise werden sogar Gemälde nachgestellt. Und man sieht plötzlich, dieses Bild habe ich schon mal gesehen, wie Jesus da mit dem Kreuz auf dem Rücken zusammengesunken im Staub ist. Und man denkt, ah, das ist doch ein Gemälde von irgendeinem. Also auch ein Kunstwerk in diesem Sinne, dieser Film. Und eine Szene hat sich mir besonders eingebrannt, auch wenn sie keine Textvorlage hat. Und ich bin gespannt, ob jemand von euch sich an sie erinnert, denn sie zeigt, wie bewusst Jesus war, was ihn erwartete und wie siegessicher er trotzdem war. Es ist eine Szene im halbdunklen Garten Gethsemane. Die Soldaten sind gerade gekommen, um Jesus festzunehmen, und die Jünger sind natürlich bestürzt. Sie wollen es irgendwie verhindern, dass ihr Meister mitgenommen wird, aber haben offensichtlich keine Chance. Jesus wird ergriffen und abgeführt, während die Jünger ihm schockiert hinterher schauen. Und da dreht sich Jesus noch einmal um und zeigt drei Finger. Erinnert ihr euch an diese Szene? Hatte jemand im Kopf? Also falls ihr den Film noch einmal sehen solltet, achtet mal auf diese Szene. Ist nur eine kurze Sekunde. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Jesus zeigt drei Finger, wie ein Geheimzeichen, so über die Schulter. Ne? Er dreht sie noch einmal um und sagt, macht so. Wie ein Geheimzeichen ruft er den Jüngern diese Zahl 3 ins Gedächtnis. 3, nicht vergessen. Es ist das letzte Zeichen der Hoffnung, bevor das Grauen beginnt. 3, nicht vergessen. Was hat der Regisseur sich dabei gedacht? Nun, Jesus hatte vor seiner Kreuzigung mehrmals darauf hingewiesen, dass er gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen würde. Eben hat er es, wie wir im Text gehört haben, im Nachhinein noch einmal erklärt und erwähnt. Und wir lesen hier einmal noch einmal aus Markus 10 die Verse ab Vers 33. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Die Jünger waren ganz unruhig und voller Angst. Und er nahm sie noch mal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen würde. Er sagte, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Nicht nur, dass er auferstehen würde, sagte Jesus, sondern dass es am dritten Tag passieren würde. So als wenn die Jünger sich darauf verlassen könnten, dass es nicht am vierten Tag erst sein würde oder vielleicht schon am zweiten Tag, sondern am dritten. Und auch nachher, wie wir gehört haben, ist es immer wieder der dritte Tag, den Jesus betont, der schon bei Mose, den Propheten und in den Psalmen vorhergesagt wurde. Und so fasst der Regisseur mit diesem Zeichen Jesu Vorhersagen zusammen, um ihn noch einmal wortlos sagen zu lassen, vergesst nicht, dass ich am dritten Tage auferstehen werde. 3, nicht vergessen. Seid vorbereitet, alles wird sich ändern. Verliert nicht die Hoffnung, glaubt an meine Worte und all das, was ihr in den Schriften und den Propheten von mir gelesen habt. So erlebten sie dann seine Festnahme, die Kreuzigung, den Karfreitag und seine Grablegung. Und hatten doch keine Hoffnung. Denn das Kreuz beendete alles. Offensichtlich war er nicht der Messias. Er war im Grab. Offensichtlich war nicht das Königreich mit ihm gekommen. Offensichtlich war alles eine Fehleinschätzung. Und zugegeben, nicht nur den Jüngern, sondern auch uns fällt es ja immer wieder schwer, die Auferstehung wirklich zu realisieren. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Nur, ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung. Deine Haltung zur Auferstehung hat höchste Bedeutung für deinen Glauben. Petrus wusste das. Er sagte, Gott hat ihn auferweckt von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf dass ihr Glauben und Hoffnung an Gott haben möchtet. An der Auferstehung hängt die Hoffnung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, Paulus führt das an einer Stelle ganz weit aus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre er ein toller Typ, er wäre ein Sozialrevoluzer, er wäre ein unfassbares Vorbild als Mensch, aber das wäre es dann auch. Er hätte nichts hinterlassen als Ideale. Aber Jesus ist mehr. Er ist der, an dem die Hoffnung hängt, dass diese Welt mit ihren Krisen und Kriegen und Katastrophen nicht alles ist, sondern dass es mehr gibt, weil er auferstanden ist, gibt es die Hoffnung, dass es ein Leben mit einer Qualität und einem Frieden gibt, nach dem wir uns alle so sehr sehnen in diesen Tagen noch mehr als sonst. Ein zufriedenes Leben, was hier beginnt, in unseren Herzen und in unseren Taten und nach dem Tod erst zur vollen Entfaltung kommt. An der Auferstehung Jesu hängt alle Hoffnung darauf. Es ist nicht egal, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Es ist keine Verhandlungssache. Es ist die Grundlage unseres Glaubens. Es ist nicht eine erhoffte Hoffnung, so eine, die vielleicht hoffentlich eintritt, sondern eine Hoffnung, die ein festes Fundament hat, den auferstandenen Jesus, der am dritten Tag das Grab verließ und von Hunderten gesehen wurde und von Millionen damals bis heute erlebt wurde und wird. Hast du Jesus erlebt? Hat deine Hoffnung ein Fundament? Hat deine Hoffnung dieses Fundament? Oder ist deine Hoffnung so eine Vielleicht-Hoffnung? Nach dem Motto, wird schon oder muss ja. Solche Sprüche, die es gerade so gibt. Alles wird gut. Echt? Ist das die Basis deiner Hoffnung? Alles wird gut. Da kann man sich selbst mit beruhigen, aber das hat keine Basis. Sind solche Sprüche die Basis deiner Lebenshoffnung? Dann bitte Jesus, dass du ihn kennenlernst. Mach ganze Sache. Bau dein Haus, dein Lebenshaus auf ein echtes Fundament, damit deine Hoffnung auf diesem Fundament steht und wächst und dein Glauben an ein ewiges Leben, ein gutes Leben feststeht. 3, nicht vergessen. Nun können wir fragen, 3, warum eigentlich 3? Und zunächst, wenn es heißt nach 3 Tagen oder am dritten Tag, kann man nicht nach unseren Stunden so exakt zählen. Das ist nicht die Zählweise der damaligen Menschen, sondern die haben damals diese integrierte Zählweise genommen, sagt man. Der erste Tag des Geschehens wurde mitgezählt und der Tag endete am Abend und mit Einbruch der Nacht begann der nächste Tag. Und so kommen wir von der Kreuzigung bis zur Auferstehung, also auf 3 Tage. Aber warum 3? Wollte Gott es spannend machen? Nun, in dem Text, den wir gerade gehört haben, sagt Jesus ja, dass in der Schrift steht, dass der Messias leiden und sterben und am dritten Tag von den Toten auferstehen wird. In der Schrift? Nun gut, Paulus, nach der Auferstehung, sagt im 1. Korintherbrief, er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. In den Schriften des Alten Testamentes finden wir tatsächlich Aussagen zur Auferstehung des Messias, also Jesus, aber spielt da der dritte Tag eine Rolle? Tatsächlich findet man im Alten Testament keinen Satz, der wörtlich lautet, der Messias wird am dritten Tag auferstehen. Der Messias wird am dritten Tag auferstehen. So finden wir es nicht. Aber wir finden viele Hinweise, die sich nach der Auferstehung wie ein Puzzle zusammensetzen. Und sie zeigen, die Auferstehung am dritten Tag war kein spontaner Entschluss Gottes, sondern eine von Anfang an gewollte Wendung in der Lebensgeschichte Jesu, die in sich schon eine Botschaft trägt. Von Moses bis zu den Propheten über die Psalmen hat Gott immer wieder an einem dritten Tag etwas Unvergleichliches getan. Nämlich Leben geschenkt und Verbindung zu ihm erneuert. Und es scheint, Jesus half den Jüngern nach seiner Auferstehung, diese Puzzleteile zusammenzusetzen. In der Szene zum Beispiel, wie wir sie gerade im Schriftwort gehört haben. Damit sie Glauben und Hoffnung haben. Diese Puzzleteile werden wir uns jetzt mal anschauen. Anschnallen, es gibt eine Menge Bibelstellen. Erstens, Psalm 16. Einen ersten, wenn auch versteckten Hinweis auf den dritten Tag gibt es in Psalm 16, Vers 10. Worte, die dem noch nicht als Mensch geborenen Christus zugesprochen werden, also dem sogenannten präexistenten Christus im Theologendeutsch, hier wird seine Auferstehung angekündigt. Da heißt es, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben, ich gehöre ja zu dir, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Luther übersetzte Grube statt Verwesung, gemeint war aber dieses endgültige Verbleiben und Vergehen im Grab. Wird auch in der Apostelgeschichte in 2 und Vers 13 nochmal mit diesem Wort Verwesung als Zitat aus dem Psalm angegeben. Zur damaligen Zeit gab es ja noch keine Mediziner, die feststellen konnten mit Hilfe von Messungen oder so, dass jemand wirklich tot ist. Also wie kriegte man raus, ob jemand wirklich bleibend tot ist und nicht nur irgendwie im Koma ist oder sich wieder erholt oder so. Und nach dem Motto nicht, dass er zu schnell dann in ein Grab gelegt wird. Also am dritten Tag, um das festzustellen und um sicher zu sein, galt ein Mensch am dritten Tag für endgültig tot, wenn dieser dritte Tag vergangen war. Jesus kam zum Beispiel erst am vierten Tag an das Grab von Lazarus. Und der skeptische Kommentar von Martha, als Jesus das Grab öffnen ließ, sagte, war, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Also es war klar, am vierten Tag ist nichts mehr zu machen. Nicht der Verwesung preisgegeben werden, hieß also damals, mindestens bis zum oder spätestens bis zum dritten Tag wieder irgendwie lebendig oder gesund oder wie auch immer zu werden, wie auch immer der Psalmist sich das vorgestellt hat. Es ist ein Hinweis auf die Auferstehung und zwar offensichtlich hat die Zeit, möglicherweise der dritte Tag, da etwas zu tun. Und okay, wir können sagen, das ist noch ein bisschen vage, ein vages Puzzleteil, wir halten es mal in der Hinterhand. Gut, wir schauen mal in das zweite Puzzleteil, die Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, auf der Erde wuchs Gras sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und Morgen, der dritte Tag. Am dritten Schöpfungstag entsteht Leben, zum ersten Mal. Pflanzliches Leben, das aus der Erde hervorkommt, geschaffen von Gott. Drei weitere Tage später, sozusagen am zweiten, dritten Tag, entsteht menschliches Leben. Leben, das in einen aus Erde geformten Körper eingehaucht wird. Der Beginn der Menschheit. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat und er sah, dass es sehr gut war und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Im Kapitel 2 dann die Detailbeschreibung. Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase, so wurde der Mensch lebendig. Leben kommt von Gott. Immer. Er initiiert es. Gott, ohne Gott kein Leben. Das heißt, ohne Gottes Wirken wäre Jesus im Grab geblieben. Das heißt übrigens auch, die Auferstehung, die Tatsache, dass Gott Jesus neues Leben gab, war Gottes Bestätigung zu allem, was Jesus gesagt und gewirkt hatte. Ja, er ist der Sohn Gottes. Ja, er befreit von Schuld. Ja, er heilt. Ja, er hat die Vollmacht. Ja, sein Heiliger Geist wird kommen und so weiter. Und letztlich, ja, die Lebensart, die er in der Bergpredigt und anderswo skizziert und vorgelebt hat, ist genau die Art zu leben, die Gott für richtig hält für uns, weil er uns geschaffen hat. Die Auferstehung ist die Unterschrift Gottes unter das Leben Jesu. Gott wollte, dass alles, was Jesus gesagt und gewirkt hatte, weiterlebt mit ihm. Darum hat er ihn auferweckt, ihm einen neuen Körper gegeben, wie damals Adam dem ersten Menschen. Gott schenkt am dritten Tag Leben. 3. Nicht vergessen. Das dritte Puzzleteil. Abraham und Isaak. Die Geschichte von Abraham und Isaak ist ja eine qualvolle Geschichte. Als Eltern unvorstellbar, was dort geschieht. Gott fordert Abraham auf, seinen lang ersehnten Sohn als Opfer zu bringen. Abraham bereitet alles vor und zog mit Brennholz, Feuer und Messer los. Und das Holz legte er Isaak auf die Schultern. Und wenn man die Geschichten am Karfreitag und an Ostern kennt, dann leuchten die Parallelen nur so auf. Jesus trug sein Holz selbst zur Kreuzigung. Ebenso wie Abraham war Gott, der Vater, auch bereit, seinen geliebten Sohn als Opfer zu geben. Allerdings, während glücklicherweise anstelle von Isaak ein Schafbock letztlich stirbt, stirbt Jesus selbst als Opferlamm für unsere Schuld. Viele Parallelen also zu Ostern. Und extra erwähnt wird, dass am dritten Tag das Entscheidende geschieht. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, lesen wir 1. Mose 22. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Nach 3 Tagen erreichen sie also den Berg, auf dem Isaak das Leben neu gegeben wird. Und Gott seine Segensverheißung bestätigt und er die Auferstehung Jesu damit andeutet. Denn Abraham sagte, dass sie beide wiederkommen würden nach der Opferung des Sohnes. Abraham war sich sicher, das Leben wird bleiben oder wiedergegeben werden. Im Neuen Testament wird diese Situation dann aufgegriffen in Hebräer 11. Da heißt es, Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken und bildlich gesprochen hatte seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Also im übertragenen Sinne wurde Isaak geopfert und im übertragenen Sinne wurde er von den Toten auferweckt und das geschah am dritten Tag. 3, nicht vergessen. Und den Segen für die Menschheit gab es noch obendrauf sozusagen. 4. Puzzleteil, die Begegnung Gottes mit seinem Volk am Berg Sinai. Eine der größten Offenbarungen, kaum vorstellbar, von Gottes Gegenwart im gesamten Alten Testament. Es war seine Erscheinung am Berg Sinai. Es war ein Schlüsselereignis, bei dem Gott denen, die er aus Ägypten befreit hatte, sein Gesetz übergab. Unvergessen in der Geschichte des Volkes der Juden, jährlich gefeiert im Schavutfest, was bei uns zeitlich auf das Pfingstfest fällt. Gott kündigte den Zeitrahmen und das Ereignis an in 2. Mose 19. Und als das Volk endlich am Berg Sinai angekommen war, sagte er zu Mose, geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten. Denn an diesem Tag werde ich vor aller Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Der Schöpfer kommt zu seinen Geschöpfen. Und genau so geschah es. Es wurde die größte aller bisherigen göttlichen Erscheinungen, ein unvergesslicher Tag. Und es geschah am dritten Tag. 3. Nicht vergessen. Gott hat eine Zukunft für uns. 5. Puzzleteil. Israels Auferstehung in Anführungszeichen. Das Exil in Babylon war für Israel eine harte Strafe gewesen. Gott hatte sie für ihre Widerspenstigkeit vertrieben aus ihrem verheißenen Land in die Hände der Babylonier und Assyrer. Und ihre Rückkehr nach Israel wird vom Propheten Hesekiel wie eine Auferstehung beschrieben. Da heißt es in Hesekiel 37, deshalb weissage und sage zu ihnen, so spricht der Herr, seht, ich öffne eure Gräber und ich lasse euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen und bringe euch nach Israel zurück. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt und ich bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hosea, der Prophet, beschreibt später den Zeitrahmen für diese Auferstehung, wie das genau zeitlich geschehen könnte. Und er sagt, kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch 2 Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Und am 3. Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Nachdem sie Gottes Zorn erlebt hatten, nachdem Gott gesagt hatte, so geht es nicht, so habe ich es mir nicht vorgestellt, so könnt ihr das nicht machen. Ihr seid die Botschaft an diese Welt, dass ich mit den Menschen zusammenleben möchte und ihnen zeigen möchte, wie gutes, schuldfreies Leben geht, indem wir uns nicht gegenseitig kaputt machen. Nachdem sie erlebt hatten, wie Gott sie zur Rechenschaft gezogen hatte, im Exil erniedrigt und teils sogar getötet hatte, verspricht Gott, sie als Volk wieder aufzuerwecken. Und wann sollte es geschehen? Am 3. Tag. 3. Nicht vergessen. Leben, Neubeginn in Gottes Gegenwart. 6. Puzzleteil. Jona. Kindergeschichte, kennen wir alle. Jonas Rettung, die Geschichte von Jona, wir kennen sie, wie gesagt. Wir lesen, dass er von einem großen Fisch verschluckt wurde, dass er letztendlich lebend wieder herauskam und zum Instrument der Rettung Ninives wurde. Und der Verfasser erzählt, wie lange Jona im Bauch des Fisches war. Die meisten von uns wissen es wahrscheinlich aus der Kinderstunde noch oder aus Predigten. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Er kehrte aus dem Dunkel des Lebens, aus dem Dunkel zurück ins Leben. Genauer gesagt aus dem Totenreich, wie er in seinem eigenen Gebet formuliert, wie er es erlebt hat. In meiner Not rief ich zum Herrn, sagt er, und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Jona kam aus dem Tod wieder ins Leben. Und wann geschah es? Am 3. Tag. Spätestens bei diesem Beispiel von Jona haben wir die Bestätigung, dass Gott den 3. Tag schon lange im Sinn hatte, um Großes zu tun. Denn Jonas Auferstehung aus dem Totenreich wird von Jesus sogar selbst als Verständnishilfe für seine eigene Auferstehung gebraucht. Er selbst beschreibt es so in Matthäus 12. Jesus gab seinen Jüngern ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, also die Menschen, mit denen er hier umherzog und die ihn erlebten, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird kein Zeichen geben. Nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Auch hier wieder Jesu Hinweis an seine Jünger. 3, nicht vergessen, hoffnungsvolles Leben wartet. 6 Puzzleteile aus dem Alten Testament. Und es gibt noch mehr. In Könige, in Esther. Dazu die Vorhersagen Jesu aus dem Neuen Testament, vor allen Dingen im Markus-Evangelium. Die Auferstehung war keine Überraschung. Die Jünger kannten all diese Puzzleteile aus ihrer Geschichte. Offensichtlich wollte Gott ihnen helfen, die Schrecken der Kreuzigung in der Gewissheit zu erleben, dass am 3. Tag das Wunder geschehen würde. Jesus hatte es ihnen gesagt und Gott hatte schon über die Jahrtausende hinweg Wunder am 3. Tag getan. Und trotzdem war Karfreitag verständlicherweise für sie kaum zu ertragen. Wäre es uns anders gegangen? Hätten wir nicht auch gezweifelt, ob wir das alles richtig verstanden haben, ob diese Andeutungen irgendeinen Sinn gehabt haben oder vielleicht missinterpretiert? Im Rückblick können wir heute sagen, Gott wählte in all diesen Momenten nicht zufällig den 3. Tag. Gott hatte die ganze Geschichte auf Jesus hingeplant. Gott hatte die ganze Geschichte von der Schöpfung an auf Jesus hingeplant. Es hätte immer ein anderer Tag sein können, der 4., der 5., was auch immer. Es war immer der 3. Mit jedem dieser 3. Tage wies er schon auf seine Auferstehung hin, um unseren Glauben zu stärken. 3, nicht vergessen. Und jedes Mal hat der 3. Tag auf eine Art neues Leben und Neubeginn hervorgebracht. Gott hat es immer und immer wieder gezeigt. Er wollte und will, dass wir mit ihm das Leben finden, für das wir gemacht sind. Umhüllt von seiner Liebe, voller Hoffnung und Glauben. Und so hauchte er am dritten Tag Leben ein, schenkte am dritten Tag Verheißungen, berief ein ganzes Volk, bestätigte seine Nähe und lud Menschen ein, wieder zu ihm umzukehren durch Jona. Er belebte neu und verbündete sich mit Menschen. Er schenkte eine neue Zukunft in seiner Nähe und seiner Kraft. Genau das ist es, was die Auferstehung Jesu uns bringt, eine neue Zukunft in seiner Nähe und in seiner Kraft. Hoffnung und Glauben. Es ist nicht egal, ob Jesus auferstanden ist. Ich wünsche dir, dass du diesen dritten Tag immer wieder für dich erlebst. In welcher Phase deines Lebens, in welchem Moment deines Lebens du auch gerade bist, der sich dunkel anfühlt, kalt wie ein Grab, hoffnungslos wie der Tod. Ich wünsche dir, dass du diesen dritten Tag immer wieder für dich erlebst. Vertraue auf Gott und erwarte, dass er, wenn die Krise kommt oder die Katastrophe da ist, schon weiß, wie es weitergeht. Halte aus bis zum dritten Tag, auch wenn es mal mehr als 3 Tage werden. Gott ist treu und er verliert dich nicht aus dem Blick. Vertraue ihm dein Herz an. Vertraue ihm deine Angst an. Vertraue ihm deine Fragen an. Vertraue ihm deine Schuld an. Selbst wenn du wie die Jünger im Gethsemane denkst, dass jetzt alles aus ist, erinnere dich daran, dass Jesus immer der Herr und König ist und bleibt. Und dass er dich in seine neue Zukunft nehmen wird, wenn du dich ihm anvertraust. Heute wie damals sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Die Auferstehung Jesu schenkt Glauben und Hoffnung für jeden Moment unseres Lebens und darüber hinaus. Der Auferstandene sagt, ich bin bei dir und du wirst bei mir sein. Was soll also passieren? Was soll passieren? Ich bin bei dir und du wirst bei mir sein. 3. Nicht vergessen.